Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemek. Ich stelle hier immer, wie immer, die doofen Fragen. Und heute geht es um das Thema elektronische Fahrwerke. Und dazu habe ich den Chris Pauls als Gesprächspartner.
Hallo.
Hallo Chris, der sich gerade erst für unser Magazin mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Und ich würde mal so anfangen, so ganz neu ist das Thema ja auch nicht. Ne? Da gab es ja schon mal ein paar Versuche in der Geschichte des Mountainbikes, zum Beispiel von Magura fällt mir jetzt spontan ein,
ja.
Das Elect-System.
Ich glaube, das gibt es sogar noch. Das ist noch quasi am Markt und die Vario-Stütze von Magura, die wird ja quasi auch noch angeboten und die funktioniert wireless. Also da wird quasi am Lenker bedient und dann kabellos empfängt die Stütze das Signal und stellt dann um und man kann sie quasi absenken. Aber das gibt's auch für ein Fahrwerk, genau, am Fahrwerk selber, auch mit Lenkerfernbedienung und einer gewissen Sensorik drin. Aber das Thema fing schon früher an. Da war ich jetzt noch nicht so in der Mountainbike-Branche-Szene. Das war 1998 ungefähr. Da hat K2, und zwar genau die Marke mit den Inline-Skates, die hat da das sogenannte Smart Shock auf den Markt gebracht. Und das hatte auch Ventile drin, die auf den Untergrund reagieren konnten, und auch über eine Art Magnetventil hat das funktioniert. Und ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wie es funktioniert hat, weil ich es nie gefahren bin.
Aber war das auch schon elektronisch oder war das noch mechanisch?
Nee, das war elektromechanisch, muss man, glaube ich, dazu sagen, genau. Mhm. Also da können wir gleich auch bei den neuen Fahrwerken von Fox und RockShox noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen, wie das überhaupt im Detail funktioniert. Mhm. Hier war das auch über eine Art Magnetventil geregelt, so wie ich das recherchiert habe. Klar, die Firma gibt es jetzt so auch nicht mehr. Welcher Ingenieur sich das ausgedacht hat, weiß ich auch nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine Technik, die damals schon recht weit war. Mhm. Und ich bin ja jetzt dann doch schon einige Zeit bei der Mountainbike, und 2008 hatte ich mal die Möglichkeit, das sogenannte Simon zu fahren. Und zwar war das ein Prototyp von Cannondale. Das hat ein Student für Cannondale quasi so in seinem Studium entwickelt. Und da saß oben in der Lefty, die kennt jeder, das ist die markante Cannondale-Gabel, die nur einen Gabelholm hat auf der linken Seite. Und die da ist einarmige. Oben eine einarmige Gabel, sehr beliebt, sehr verwindungssteif, komischerweise auch. Nicht komischerweise, sondern weil sie eine ganz gute Nabenverbindung hat über einen Konus, aber und natürlich auch ein bisschen anders aufgebaut ist als eine herkömmliche Gabel. Aber das ist nur am Rande. Und oben in der Lefty ist recht viel Platz, und der hat da einen Stellmotor eingebaut, und der Stellmotor hat dann auch direkt in die Dämpfung eingegriffen über eine Art Nadelventil, und darüber konnte man quasi das Fahrwerk während der Fahrt über so einen kleinen Joystick am linken Lenker, und man hatte sogar ein Display. Damals gab es ja das Smartphone so noch nicht. Ich glaube, das iPhone war gerade erfunden, wenn ich mich recht erinnere.
Für alle die jüngeren Leute, die hier zuhören. Genau. Also es ist quasi zur Zeit der Schallplatte gewesen.
Nicht ganz, aber...
Obwohl, die kommt ja jetzt wieder.
Zur Zeit des iPods. Ne? Also so in der Art kann man sich das vielleicht vorstellen oder vergleichen, die Technik vom iPod zu heute. Mhm. Nee, ist natürlich eine andere Geschichte, was da in der Dämpfung sich abspielt. Es wird ja, und so sind die neuen Systeme ja auch, es wird ja in die Dämpfung eingegriffen, und darüber wird das Fahrwerk gestrafft oder halt weicher gemacht. Und ich glaube, das ist jetzt mal ein ganz guter Übergang zu den heutigen Systemen, weil da ist kein Hokuspokus drin oder irgendwelche, wie man es in der Autoindustrie mal gehört hat, vielleicht Öle mit Metallpartikeln drin, die sich dann verhärten oder irgendwie sowas, sondern es geht im Grunde genommen um einen relativ simplen hydraulischen Aufbau, wo Öl durch gewisse Öffnungen fließt oder auch durch diese Shim-Stacks, also so kleine, ganz dünne, hauchdünne Unterleg Scheibchen und dann wird der Ölfluss vermindert, also oder gehindert, schnell zu fließen, oder ihm wird es halt vereinfacht, schneller zu fließen und dementsprechend bewegt sich quasi das Fahrwerk schneller oder halt gedämpfter. Ne?
Aber wir sind jetzt schon bei den neuen Versionen, also bei Fox und RockShox, oder war das jetzt noch sozusagen der
historische? Das ist generell so, genau. Das kann man generell so sagen. Das ist egal, ob eine Elektronik drin sitzt oder nicht. Wir haben zum Beispiel bei einer Gabel auf der linken Seite die Luftkartusche. Da pumpt man ja die Luft rein und da ist die Feder. Ne? Und auf der rechten Seite sitzt quasi das ganze Öl, da sitzt die Dämpfung. Und dort wird quasi dieser Vorgang, den ich gerade beschrieben habe, quasi gemanagt, also durch verschiedene Bohrungen. Da sitzt Öl drin in der Kartusche, in einer geschlossenen Kartusche meist. Und das Öl kann dann beim Ein- und Ausfedern durch verschiedene Bohrungen und diese Shim-Stacks fließen und über die Verstellrädchen, die man oben auf der Gabel sieht oder auch unten am Rebound, kann man das quasi innen drin von außen einstellen, wie schnell man gerne den Ölfluss hätte. Das nennen wir dann meistens in unseren Texten Low-Speed und High-Speed-Druckstufe oder Compression. Ja, ist natürlich auch schon ein ganz komplexes Thema.
Ich frage deshalb so, weil da ja jetzt erstmal noch gar nichts Elektronisches passiert ist in dem Moment. Ne? Also dienen letztlich die elektronischen Stellmotoren nur dazu, die Ventile zu steuern und machen die gar nichts anderes?
Genau, also bei RockShox ist es so. Im Detail, wie das jetzt in die Dämpfung, an welcher Stelle es eingreift, weiß ich zum Beispiel auch nicht. Da fehlt mir auch das Wissen dazu. Oder ich denke, die Hersteller wollen es auch nicht auch hundertprozentig preisgeben. Also bei RockShox sitzt, wie bei diesem Simon früher auch, ein Stellmotor oben auf der Dämpfung drauf. Das sieht man auch bei dem neuen Flight Attendant System, was ja letztes Jahr auf den Markt gekommen ist. Und dieser Stellmotor hat einen Nachteil, hat aber auch einen Vorteil. Der Vorteil ist, er kann drei Positionen anfahren. Also das RockShox-System bietet einen offenen Mode, einen Pedalier-Mode, so wie wir das kennen, wenn wir quasi die Plattform am Dämpfer reindrehen, aber auch einen Lockout-Mode. Also dann ist es völlig straff. Also das System, also der Motor kann die Dämpfung in drei Stufen straffen oder öffnen.
Ich frage deshalb so, weil, also ich persönlich hatte ja das Magura Elect-System mal in einem Test auch und bin das relativ lang auch gefahren. Und das hat so funktioniert, dass man, also am Anfang musste man das System kalibrieren. Und das heißt, man hat das Rad einmal komplett horizontal hingestellt, hat dann über einen Druckknopf an Gabel und Dämpfer die Kalibrierung eingeleitet. Das heißt, man hat dem Rad gezeigt, also pass mal auf, das hier ist eine Ebene. So fühlt sich das an. Genau. Dann gab es den Bergab-Modus, da musste man das Hinterrad erhöht stellen, dass es quasi runterfährt. Und man musste es einmal bergauf stellen. Und diese drei Funktionen dem Rad oder den Dämpfern sozusagen und den Federelementen erstmal zeigen. Und dann konnte man dafür, das war sozusagen die Voraussetzung dafür, den automatischen Modus zu benutzen. Automatikmodus heißt, wenn das Rad bergab fährt und ich denke mal, ein Lagesensor in den entsprechenden Gabel und Dämpfer hat dafür gesorgt, dass er erkannt hat, okay, jetzt geht's runter, hat dafür gesorgt, dass bergab das Fahrwerk auf war, das ist bergauf, Lockout, also gelockt war und in der Ebene, je nach dem, was man sozusagen wollte, konnte man es dann auch entweder offen oder geschlossen waren. Das einzige Problem an dem System war, dass es keine Plattform gab. Das heißt also, entweder das Ding war zu oder offen. Und da ich das an einem 150 mm, also an einem All-Mountain hatte, ist natürlich, also für mich persönlich immer so ein bisschen auch die Sache, wann braucht man an einem All-Mountain einen Lockout? Ich meine, wenn man in Finale Ligure Asphaltstraßen hochfährt, dann ist das echt nice to have. Das macht auch wirklich spürbar, hat man das Gefühl, man bringt mehr Kraft irgendwie ins Fahrwerk und kommt schneller voran. Mhm. Über den Sinn und Unsinn davon kann man ja immer hervorragend streiten. Letztlich sind es ja nur ein paar Prozent, die sozusagen die das Einsetzen des Körpergewichts da an Vortrieb mehr ausmachen. Letztlich ist es ja Kurbelumdrehung, die die Hinterraddrehung macht. Aber das war so ein bisschen, und das hat sehr gut funktioniert. Man konnte es allerdings auch manuell an- und ausschalten, also locken oder öffnen. Und meines Wissens ist es, glaube ich, jetzt nicht allzu böse zu sagen, dass sich das System jetzt nicht besonders durchgesetzt hat, ne?
Nee, es hatte, glaube ich, den Nachteil, dass es ein bisschen langsam war von der Reaktionszeit her. Mhm. Und da, und klar, wie du gesagt hast, das Kalibrieren, das muss man zum Beispiel beim RockShox-System auch. Und genauso gibt es Sensoren, sodass man diesen Automatikmodus wählen kann. Und ich glaube, mhm. das hast du ganz gut erkannt, so dass es eigentlich der springende Punkt an den E-Fahrwerken, dass die wirklich vollautomatisch funktionieren, sich quasi dem Untergrund anpassen, diesen permanent über die Sensoren abscannen, wenn man das so nennen will, und genau das Fahrwerk halt immer ideal auf den idealen Zustand einstellen, sodass du bergauf Pedaliereffizienz hast und bergunter den maximalen Hub. Und das ist für mich schon, sag ich mal, ein Gamechanger in der Mountainbike-Entwicklung. Also wenn das wirklich in der breiten Masse in Serie kommt, dann gibt's auch, also ermöglicht es auch den Rahmenherstellern nochmal neue Möglichkeiten.
Nur hat die breite Masse ja eher so ein Preisspektrum von 3.000 bis 4.500 Euro für sein Mountainbike im Visier.
Das ist das Problem, genau. Nee, also ganz klar, der Nachteil ist, das System oder die Systeme sind relativ teuer. Momentan sagt man ungefähr 1.000 Euro Aufpreis. Mit 1.000 Euro Aufpreis muss man rechnen. Giant hat allerdings jetzt eine ganze Armada an Bikes mit dem neuen Fox Life Valve oder mit dem nicht neuen, aber ja doch überarbeiteten neuen Fox Life Valve im Programm. Und ja, da liegt so ein Bike, kann dann schon mal bei 6.500 liegen. Immer noch viel Geld. Die Bikes mit Flight Attendant sind momentan eher teurer. Das System ist neuer und vielleicht liegt es daran auch ein Stück weit. Es liegt aber einfach auch an der Kalkulation des jeweiligen Herstellers, würde ich sagen.
Sind die denn generell nachrüstbar oder ist das was, wo man sagen würde, also ich meine, wenn das System den Untergrund abtastet und so weiter, dann könnte man ja vermuten, dass es auch so ein bisschen ein universeller einsetzbares System ist.
Ja, genau. Also eigentlich sind sie zum Nachrüsten mal vorgesehen. Beim Fox-System braucht es ein paar Bohrungen im Rahmen und ein paar Halter hinten am Hinterbau, weil die Sensorik, die sitzt wirklich direkt am Hinterbau hinten und man braucht auch einen Halter für die zentrale Steuereinheit am Rahmen. Viele Hersteller haben, nachdem das System 2018 auf den Markt kam, ihre Rahmen dafür vorbereitet, aber das System, also das Fox Life Valve kam nie wirklich im Aftermarket, wie man sagt, also für den Endkunden erhältlich auf den Markt. Und so ist es auch ein bisschen mit dem RockShox-System. Du brauchst zwar eigentlich keinen speziell vorbereiteten Rahmen, weil das Schöne am RockShox ist, es arbeitet kabellos, so wie das Magura, von dem du vorhin gesprochen hast, auch. Das Einzige, der Dämpfer baut ein bisschen breiter, also du solltest schon schauen, dass du einen Rahmen hast, wo viel Platz ist, wo ein Dämpfer mit Piggyback reinpasst, also so einem Ausgleichsbehälter, weil da sitzt dann zum Teil noch die Elektronik mit drin. Aber ansonsten wäre das nachrüstbar. RockShox bietet es aber auch momentan nicht im Aftermarket an und nennt auch da keine Preise. Genau, also es ist eigentlich wirklich derzeit nur für den Erstausrüster gedacht. Das heißt, der Bikehersteller spezifiziert mit dem jeweiligen Suspension-Anbieter Fox oder RockShox das gesamte Bike und ja, macht dann ein Gesamtpaket daraus. Und dann ist es auch, glaube ich, nicht ganz so teuer, wie wenn man es im Nachhinein kaufen würde. Weil jeder, der sich ein bisschen auskennt und du kaufst quasi alle Teile einzeln, dann hast du immer ein sehr teures Rad am Ende des Tages.
Wie sieht's jetzt aus, was die Funktionalität angeht? Also RockShox und Fox sind so ein bisschen die Platzhirsche auf dem Suspension-Markt. Bieten beide Systeme die gleiche Funktionalität oder gibt's irgendwie Unterschiede?
Ja, da gibt's schon gewaltige Unterschiede. Wie gesagt, ich habe ja vorhin angefangen, ein bisschen zu erklären, wie das RockShox Flight Attendant System arbeitet. Das hat den Stellmotor drin, der ermöglicht quasi drei Stufen der Dämpfung. Es arbeitet kabellos und es hat einen Trittfrequenzsensor im Tretlager drin. Mhm. Und dieser Trittfrequenzsensor, wie man schon erkennen kann, der merkt quasi, wenn man tritt.
Und wie schnell.
Und wie schnell auch, aber das spielt keine Rolle. Es geht eher darum, ob man tritt. Da sitzt auch eine Batterie drin und das Akkumanagement ist natürlich ein wenig ein Nachteil beim RockShox-System. Ich meine, wer RockShox, SRAM, gehört zu SRAM, kennt, kennt auch die AXS-Schaltungen, die kabellos funktionieren mit den kleinen Akkus und die kommen auch am Flight Attendant-System zum Einsatz. Also man muss schon jedes Bauteil so ein bisschen im Auge behalten, dass man es auch rechtzeitig lädt, bevor man wieder auf die Tour gehen will. Auf jeden Fall, sage ich mal, auch aus meiner Sicht ein Riesennachteil nach wie vor an den elektronischen Systemen überhaupt. Ich meine, Biken ist etwas, das man will einfach unabhängig sein und einfach sein Rad holen, jederzeit aus der Garage oder sonst wo und halt loslegen. Hier muss man ein bisschen Akkustände im Blick halten. RockShox bietet das aber wohl über die AXS-App. Da sieht man auch, wie gerade der Akkuzustand ist. Also wenn man auf der Couch sitzt, kann man das darüber checken.
Das muss man natürlich, ja gut. Aber ich muss das nochmal ein bisschen straffen, sorry.
Ja, sicher.
Der Trittfrequenzsensor, hat der für die Fahrwerksarbeit irgendeine Auswirkung?
Genau. Soll ich direkt drauf antworten?
Hau direkt rein. Ja,
das war der Spannungsbogen. Danke, dass du ihn aufgegriffen hast, weil
ich muss es ja fragen.
Das grundlegende System, was sich wirklich für den Fahrer, was für den Fahrer spürbar ist, der grundlegende Unterschied zwischen Fox und RockShox ist, dass RockShox immer offen ist erstmal. Also die Dämpfung, das Fahrwerk ist offen. Und sobald du anfängst zu treten, schließt es. Hörst du auf zu treten und es geht auch bergrunter oder du lehnst das Bike in eine Kurve oder sonst wie, oder das Bike merkt, in Anführungszeichen, also die Sensorik merkt, ah, hier kommt ein Trail, hier geht's runter, dann öffnet es.
Das heißt aber, wenn ich bergab auf einem Trail trete,
wird's nicht schließen. Weil es merkt, dass du bergrunter fährst.
Und wenn ich bergauf auf dem Trail trete,
Dann wird es schließen. Und das kannst du noch über diesen Bias, nennt es RockShox, einstellen. Also die Sensibilität, wenn man so will, kann man noch in 5 Stufen einstellen. Das heißt, man hat immer eine mittlere Position und dann nochmal -2 Sensibilität und +2 Sensibilität. Wenn du +1, +2 fährst in diesem Bias-Mode, dann macht es schon auch bei leichten Anstiegen, Pedalieren berghoch zu. Dann merkst du aber auch, wie das hinten straffer wird. Und wenn du minus gehst, dann bleibt es halt länger auf und du hast so einen kleinen Gegenanstieg auf einem Trail, wo du eigentlich gar nicht irgendwie willst, dass da hinten was zugemacht wird oder vorne an der Gabel, dann bleibt es halt offen.
Wäre genau meine Frage gewesen, weil ich persönlich gestrafftes Fahrwerk auf dem Trail, wenn ich jetzt mir überlege, es ist relativ steil, wir haben Wurzeln, es ist Sommer, es ist ein bisschen staubig, auf der Wurzel ist Staub, dann brauche ich in dem Moment ein Fahrwerk, was maximal zu 20% gelockt ist oder sozusagen verhärtet ist, weil das Hinterrad gibt mir ja Traktion und in dem Moment, wo ich einen kompletten Lockout habe, kann es auch sein, dass mir das Ding wegrutscht.
Der komplette Lockout wird dann nicht einschalten. Das, wie genau die Algorithmen dahinter liegen, das weiß ich natürlich nicht, klar. aber das sind natürlich die entscheidenden Elemente auch bei den elektronischen Fahrwerken. Und zwar das, was sich die Entwickler dahinter gedacht haben. Die Bauteile, die elektronischen, ich glaube, die hat jeder schnell irgendwie zusammengefügt und sich ausgedacht, aber dieser Algorithmus, das ist der entscheidende Faktor und der sitzt bei beiden schon ziemlich genau. Also es ist jetzt bei meinen Testfahrten nie vorgekommen, dass du berghoch den Lockout einschaltest auf einem Trail, dass der sich einschaltet, sondern es gibt ja den Pedal-Mode, der erstmal kommt. Und in dem Pedal-Mode hast du natürlich immer noch Traktion am Hinterrad und auch natürlich vorne. Was ich aber sagen musste, war, dass du dann schon merkst, so, du bist so von deinem, sag ich mal, wie du auf dem Rad stehst, dann auf einmal auch gewöhnt, da hast federt hinten und auf einmal fährst du ein kleines Stück hoch und es wird straffer. Und dann, das merkst du, dann kommt eine Wurzel und es gibt dir hinten dann doch ein bisschen festeren Schlag mit und so weiter. Und wenn du das halt nicht so magst, dann schaltest du diesen Bias Adjust auf minus eins.
Was letztlich ja so eine Art Untergrund Scanner ist, ne? Also, genau. Sonst würde sich ja das System bergauf auf Asphalt genauso verhalten wie bergauf auf dem Trail.
Genau. Richtig.
Mhm. Ja. Okay. Und du hattest jetzt gesagt, wenn du anfängst zu treten durch den Trittfrequenzsensor, ist es bei SRAM so, dass das Fahrwerk sozusagen anfängt und in den Straffungsmodus gehen will, sagen wir es mal so.
Genau.
Bei Fox ist das anders.
Fox hat keinen Trittfrequenzsensor, hat auch, sag ich mal, ganz andere Herangehensweise, und zwar hat es sehr, sehr schnelle Ventile, und zwar sind es Elektrostellmagnetventile. Da wird über so einen kleinen elektronischen Impuls ein Magnet, über Magnetismus quasi ein Ventil geöffnet und geschlossen. Dadurch kann das Fox-System aber auch nur auf und zu. Wie jetzt zu definiert ist, das muss der jeweilige Radhersteller noch entscheiden. Zu heißt jetzt nicht Lockout, sondern es kann auch sein, dass da einfach eine Plattform ist. Und das hat zum Beispiel Giant auch gemacht es wird auch derzeit, glaube ich, nur von Giant und Pivot verbaut, das System. Also es gibt es auch, sage ich mal, nur in homöopathischen Stückzahlen gerade. Und der wesentliche Unterschied zum RockShox ist aber auch, dass es von dem Zustand geschlossen ausgeht. Also du nimmst dein Rad, du schaltest es auch aktiv ein an dieser Steuerungseinheit und dann macht es erstmal klick-klick, so ganz leise, wie vielleicht kennst du diese Klicker, mit denen man Hunde belohnt.
Aber die sind aber schon ganz schön laut.
So laut ist es nicht, aber vom Sound ist es ähnlich.
Das wäre natürlich meine Frage gewesen, hört man was? Weil wir sind ja irgendwie schon Freaks und haben sicherlich, und das hast du das Ding auch schon mal in der Werkstatt irgendwie aktiviert und dann macht es irgendwie klick-klick.
Genau, du hörst es dann in der Werkstatt, hörst du es sofort, wenn du jetzt draußen im Straßenverkehr unterwegs bist, da hörst du es dann zum Beispiel nicht. Aber es reagiert halt, man sagt, schneller als ein Wimpernschlag. Also es sind 300stel Sekunden. Also in der Zeit ist das LiveWave in der Lage, von auf zuzuschalten. Und die Sensorik sitzt vorne auch in der Gabel, ist alles verkabelt. Fox sagt auch, dass, also so war der letzte Entwicklungsstand, man weiß ja nie, was da kommt, dass auch ein Funksignal zu langsam wäre, um das so schnell reagieren zu lassen. Deswegen verkabelt Fox das komplette System, was auch bis hinten zum Hinterbau, also hinten an der Scheibe sitzt auch nochmal eine kleine Aufnahme für einen Sensor. Also wenn da ein Schlag aufgenommen wird, erkennt das System und wird dann in der Steuerungseinheit quasi, entscheidet dann der Algorithmus wieder, was zu tun ist und öffnet oder schließt quasi die Dämpfung.
Jetzt lass mich raten, ich weiß es wirklich nicht, aber ich rate jetzt mal, dass diese ultraschnelle Reaktionszeit, wir nennen es jetzt einfach mal so, die so schnell ist, schneller als ein Kolibri Hallo sagen kann, dass die sich letztlich so ähnlich anfühlt wie das andere System, weil es einfach so schnell ist, dass man nicht mehr unterscheiden kann zwischen Lockout und offen.
Das ist oft der Fall, ja, ganz genau.
Aber nicht hundertprozentig.
Nicht hundertprozentig. Nein, du merkst natürlich du merkst den Unterschied zwischen einem offenen und einem geschlossenen Zustand. Aber der Wechsel passiert so oft, Fox sagt, das passiert bis zu 480 Mal in der Stunde. Okay. Also das merkt man dann zum Teil schon gar nicht mehr. Man merkt, finde ich, schon jetzt, wenn man auf dem Trail fährt, also auch beim Runterfahren, das Rad erkennt zwar, wenn du runterfährst und agiert dann auch wieder anders, das Fahrwerk, aber trotzdem macht es schon mal, wenn es jetzt auf einer Ebene, auf dem Trail ist und es kommen jetzt nicht so viele Schläge, dann macht es zu. Und das spürst du dann vielleicht schon wieder, weil du irgendwo pushen willst, weil man wie auf dem Pumptrack mal eine Welle oder sowas wegpushen willst, dann merkst du, okay, das Fahrwerk ist straff oder du fährst in eine Kurve, in einen Anlieger, der recht glatt geshaped ist und das Fahrwerk macht da auch schon wieder zu.
Und steht dann besser im Federweg.
Es steht dann natürlich auch ein bisschen besser im Federweg. Das ist jetzt so der Vorteil oder man will ja das Positive jetzt mal sehen. Es kommt dann natürlich auch öfter mal vor, dass viele Schläge hintereinander kommen. Dann macht es zwar auch relativ schnell ganz auf, aber man hat so das Gefühl, diese Spitzen sind beim Fox dann doch öfter noch stärker spürbar als jetzt zum Beispiel bei einem völlig offenen System wie dem RockShox, was dann im Downhill eigentlich permanent offen ist.
Angenommen, die Gabel ist zusammengedrückt durch einen Schlag und bleibt erstmal dort. Könnte das System in dem Zustand komprimiert auch locken oder würde es dafür erstmal immer raus müssen?
Puh, gute Frage.
Die
Systeme haben ja generell ein Blow-Off. Also jede Plattform, die du irgendwie reindrehst, händig, du kannst auch mit einem Lockout in einen Downhill starten, auch bei einem mechanischen System. Es gibt ein Blow-Off, also das heißt nochmal irgendwo ein Shimstack, was so eine hohe Vorspannung hat, dass die aber dann nicht so hoch ist. Wenn ein riesenfetter Schlag kommt, dann macht die Dämpfung auf und du hast den gesamten Federweg zur Verfügung.
Also, ich hatte jetzt nur so ein Kerl vor Augen, irgendwie 110 Kilo, macht einen Drop, das Ding macht auf, er rollt 2 Meter, weil er schwer ist und viel Energie ins Fahrwerk geht und kein weiterer Schlag kommt, meinetwegen, er springt irgendwo ins Flat, die Federung bleibt komprimiert, das System macht zu, weil es denkt, okay, wir sind in der Ebene, es kommt kein Schlag und dann, weiß ich nicht, kommt ein Bordstein und das Ding macht erstmal Bums.
Du meinst, also um deine Frage richtig zu verstehen, du meinst, die Federgabel bleibt unten.
Genau.
Weil das System schließt. Nee, wäre auch nicht möglich. Weil Rebound ist ja ein anderer Ölfluss als ein anderer Ölfluss als Druckstufe.
Und das heißt, es steuert alles über die Druckstufe.
Es wird alles über die Druckstufe gesteuert.
Wie bei normalen Lockouts auch.
Genau. Klar.
Genau, vielleicht für den Zuhörer, der interessiert, aber vielleicht nicht weiß, was Druck- und Zugstufe ist. Zugstufe Ausfedergeschwindigkeit, Druckstufe Einfedergeschwindigkeit und darüber wird in der Regel auch ein Lockout-System reguliert. Ne? Das glaube ich.
Genau. Ja, auch richtig. Also die Druckstufe, das ist das, was man oben auf dem rechten Gabelholm zum Beispiel, bleiben jetzt mal bei der Gabel, ist immer einfach und einheitlich auch. Oben am rechten Gabelholm sind so Verstellknöpfe. Manche haben auch so einen recht großen mit so einem richtigen Hebel schon fast dran. Den kann man dann ganz zudrehen und dann ist es ein Lockout. Und da wird in der Druckstufendämpfung einfach so viel Widerstand reingedreht, dass der Ölfluss quasi gehindert ist und dann ist die Gabel straff oder blockiert und unten an der rechten Gabel, am rechten Gabelholm, wenn man so von unten in die Gabel reinfühlt, ist ja auch nochmal ein Verstellknopf und da wird der Rebound, nennen wir den auch, also die Rückfedergeschwindigkeit eingestellt und da spricht man auch von Zugstufe.
Genau. Bei RockShox anschaulich durch eine Schildkröte und ein Häschen.
Zum Beispiel, illustriert. Genau, wie man die Geschwindigkeit verstellt.
Genau. Ja. Ja, gut. Wir hatten eben das schon das Thema. Achso, nee, jetzt frage ich dich erstmal, bist du beides schon gefahren?
Ja, habe ich ja schon ein bisschen durchblicken lassen, natürlich. Also wir haben ja auch für das Heft, was glaube ich jetzt noch aktuell am Kiosk liegt, ne? Für die 622 habe ich da mich ein bisschen mit auseinandergesetzt und ein paar Seiten, ein paar Gedanken dazu runtergeschrieben und auch mal so verglichen, was für welchen Einsatzzweck irgendwie ganz optimal wäre. Und ja, wie ich es jetzt auch schon habe durchblicken lassen, das RockShox-System ist im Downhill einfach offener, aktiver, eignet sich dadurch, finde ich, auch nochmal besser für langhubige Bikes ab so 140 mm. Federweg kommt auch nur, also ist auch nur in den drei Kategorien auch momentan erhältlich. Also in der Pike-Gabel, in der Lyric-Gabel, das ist die Enduro-Gabel, und in der ZEP, in der Enduro-Gabel ist es erhältlich, jeweils mit passendem Dämpfer natürlich. Mhm. Und RockShox, ach Quatsch, und Fox bietet das System, soweit ich weiß, auch in der 32, ja genau, auf jeden Fall auch im Race-Fully-Segment an, aber auch bis zur Enduro-Gabel oder All-Mountain-Gabel mittlerweile 36. Also das ist auch für viele Systeme, für viele Federwegsbereiche einsetzbar und eignet sich für, so, wie ich es jetzt kenne, dadurch, dass so ein unauffälliges System ist und je nach Fahrwerkseinstellung, also wenn es jetzt auch einen starken Lockout bietet, ist es eigentlich eher für den kurzhubigen Federwegsbereich ideal, weil es auch so blitzschnell arbeitet und ein Rad schon wirklich auch sehr, sehr effizient dadurch macht. Ne? Ich meine, beide Systeme machen die Räder effizienter. Das merkt man beim RockShox natürlich auch, sobald du trittst, ne? Auf einer Straße geht's zu. Das sind natürlich die Vorteile, haben beide Systeme, aber tendenziell würde ich jetzt mal sagen, das RockShox-System ist ein bisschen besser für den langhubigen Federwegsbereich gedacht. Und man hört bei RockShox durch die recht lauten Stellmotoren auch immer das, was passiert. Also man kriegt so ein akustisches Feedback und man hat die Steuerungseinheit von dem Flight Attendant von RockShox sitzt oben auf der Gabel. Man sieht dann auch über die LEDs immer, was passiert, in welchem Zustand sich das Rad gerade befindet. Dadurch hat man natürlich auch ein optisches Feedback nochmal. Am Anfang fand ich sogar ein bisschen, dass mich das sogar so ein bisschen stört oder ablenkt. Dann kann man sogar in der App nochmal so einen Stealth-Modus einschalten. Das heißt, da sind die LEDs dann ausgeschaltet. Dann hört man immer noch, was die Stellmotoren machen.
Das hört man dann auch beim Fahren sogar?
Das hörst du deutlich beim Fahren, ja. Das ist doch relativ, also sehr laut bei RockShox, würde ich fast sagen. Bei Fox, wie gesagt, ist es kaum zu hören. Dem muss man eher blind vertrauen.
Aber ist ja kurios. Ich meine, bei was für einem, hört man das dann auch, wenn man runterfährt und eine Chris King-Narbe aufheulen lässt? Oder?
Es kommt drauf an, wie furztrocken deine Chris King-Narbe gerade ist. Nee, ja, natürlich, würde ich schon sagen. Also,
echt, das macht dann richtig, was macht das? Klack oder Pieps? Nee,
wüt macht es, genau.
Ah ja.
Ja, so ein Wüt-Geräusch.
Okay, weil dieses Wüt, das war bei Magura auch schon, aber das war eher leise. Also das hat man nicht so deutlich gehört, fand ich.
Okay.
Dass man jetzt hätte sagen können, auf dem Trail merke ich jetzt gerade, okay, der hat gerade zugemacht oder irgendwie so.
Doch, also ich würde schon sagen, ich bin jetzt, also mich stören viele, ich fahre ja auch E-Mountainbike und mich stören so viele Geräusche gar nicht. Also knarzender Rahmen ist immer scheiße, ja. Sorry. Aber Motorengeräusche oder auch mal eine laut schmatzende Dämpfung oder sowas stört mich jetzt eigentlich weniger. Und ich würde aber trotzdem sagen, man hört es deutlich. Und ich finde, man hat auch zum Teil den Vorteil dadurch, dass man auch weiß, dass jetzt gerade was passiert. Und das ist wirklich ein Nachteil, finde ich, so ein bisschen am Fox-System, dass du halt kein Feedback bekommst und dich manchmal wirklich fragst, in welchem Zustand ist mein Fahrwerk gerade? Auch wenn es nicht der Sinn eines automatischen Fahrwerks ist, glaube ich trotzdem, der Mensch hat gerne die Kontrolle und würde gerne wissen, was gerade los ist.
Vielleicht ist das noch so sozusagen, vielleicht sind das noch so die Wehen des Drangewöhnens. Und angenommen, man fährt sowas seit 2 Jahren, dann merkt man es gar nicht mehr, ne?
Ja, sicher. Ja.
Wahrscheinlich. Lass uns doch mal wir hatten jetzt die App bei RockShox schon besprochen.
Ja.
Bei Fox gibt es wahrscheinlich auch eine App.
Genau, noch nicht, also generell Genau, wir hatten es ja am Anfang, als es noch kein Smartphone gab, und die Elektronik, die hilft natürlich auch beim Einstellen von solchen, sag ich mal, komplizierten, komplexen Fahrwerken. RockShox hat jetzt auch diese Trailhead-App. Da kann man auch, da kriegt man auch Empfehlungen für Luftdruck und für Rebound Adjust und so weiter. Hm. Und das hilft natürlich schon, ein Fahrwerk auch einzustellen. Und bei Fox hat auch eine App für das LiveWave-System. Mhm. Über die kann man auch 5 Settings wählen zum Beispiel. Also da kann man nochmal Unterschiede machen, will man es für den Climb heißt ein Mode, also will man es für nur Kletterpassagen möglichst straff haben, oder will man es komfortabel haben oder ganz offen. Und diese beeinflussen aber mehr die Zeit, also wie lange ist das System offen, wenn es dann mal aktiviert wird. Also ist ja immer geschlossen, haben wir gesagt. Wenn es dann aktiviert wird durch einen Schlag oder sonstiges, dann gibt es eine bestimmte Zeit, wie lange es offen ist, und dann macht es wieder zu. Und das kann man über diese 5 Settings verstellen. Mhm, und innerhalb der 5 Settings, es ist ein bisschen kompliziert bei Fox. Ja. Innerhalb dieser
welche 5. Welche der beiden Apps würdest du sagen ist, oder welche Einstelllogik ist ein bisschen einfacher? Ist RockShox simpler?
Ja, auf jeden Fall. RockShox vereint das alles in diesem Bias Adjust, und da hast du quasi dann aber auch nur 5 Verstellungen. Ne? Mhm. Aber die funktionieren wirklich schon sehr, sehr gut, muss man sagen. Und, bei Fox, wie gesagt, muss man dann oder kann man dann innerhalb dieser 5 Settings nochmal die Sensibilität in 5 Schritten verstellen. Und das kann man zwar auch an der Steuerungseinheit direkt am Rad machen, aber für diese davor beschriebenen Climb und Sport oder Comfort Modes, da braucht man die App zum Beispiel. Also da ist bei RockShox der Vorteil, dass man fast alles an der Steuerungseinheit an der Gabel einstellen kann. Hm. Und das Schöne bei RockShox, finde ich auch, ist, also für Technik-Freaks, du stellst auch die Compression, also die Druckstufe, von der wir vorhin gesprochen haben, über diese Gabel Steuereinheit ein und hörst dann schrittweise, wie der Motor die Druckstufe leicht zudreht. Mhm. In Gabel und in Dämpfer. Je nachdem, du kannst alles separat voneinander einstellen, und dann siehst du über 10 Leucht-LEDs, beziehungsweise es sind 5 LEDs, die leuchtet mal heller, mal dunkler. Das sind dann 10 Schritte insgesamt, und dann hörst du, wie die so ganz langsam zumacht. So zip, 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 zip. Mhm. Auch, also es ist halt so, das begeistert halt, wenn du dich ein bisschen, also finde ich schon, wenn du dich da so ein bisschen...
drücke einen Knopf und etwas passiert.
Genau, und das summt.
Ja, super. Ja, also das ist ja genau der, so ein bisschen schon der Spieltrieb, auf den solche Systeme ja auch abzielen. Richtig. Wie sieht's bei der Stromversorgung bei Fox aus? Also bei RockShox haben wir Akkus?
Haben wir natürlich auch bei jetzt hätte Fox. Ich fast Giant gesagt, bei Fox, genau. Ja. Bei Fox, da sitzt halt so ein zentraler Akku, und der soll 16 bis 20 Stunden Fahrzeit durchhalten. Mhm. Ja. Mhm. Und jetzt nochmal zu den Akkus bei RockShox, das habe ich auch hier nochmal notiert, sind in der Gabel, sollen es auch 20 Stunden bis 30 Stunden ungefähr sein. Der verbraucht ein bisschen mehr, da ist ja auch die ganze Steuerung drin, und der Dämpfer, der soll 30 bis 40 Stunden halten. Und dann gibt es noch einen Trittfrequenzsensor, da sitzt eine, glaube ich, AAA-Batterie drin, die soll 200 Stunden aushalten.
Naja,
das haben wir jetzt alles noch nicht so im Detail getestet. Ich habe aber auch schon mal miterlebt, wie so ein Gabel, also dass eine Gabel halt quasi leer wurde, also dass der Gabelakku plötzlich leer war. Der kündigt sich dann auch noch mal über ein Blinken an. Aber der Vorteil bei beiden Systemen ist, und das finde ich auch einen wesentlichen Vorteil gegenüber Schaltungen, was ja auch oft diskutiert wird, von mir auch mitleidenschaftlich, aber ist, dass das Fahrwerk funktioniert dann weiterhin. Es ist einfach dann offen.
Offen, ja. Genau. Das war bei Magura auch schon so, ja.
Genau, du kannst einfach weiterfahren, du kannst nach Hause fahren, du kannst eigentlich auch deine ganz normale Tour zu Ende fahren, wenn du jetzt, ja, sagen wir mal, nicht irgendwie sagst, weißt du was, ich fahre jetzt 50% Sack, weil dann ist das Fahrwerk super plush und dann habe ich ja noch den Lockout, der ja immer dazu schaltet, was theoretisch ja möglich wäre. Ne? Also du kannst ja dann mit dem Fahrwerk nochmal viel mehr spielen und
so würde ich es machen.
Ja. So würdest du es vielleicht machen, ja. Und das ist auch eine Sache, was ich anfangs gesagt habe, wo du sagst, es ist natürlich auch teuer, aber klar, den Rahmenherstellern würde das natürlich auch ermöglichen, die Kinematiken konsequent auf eine Downhill-Performance hin zu trimmen, weil die Elektronik übernimmt dann die Arbeit, wenn es bergauf geht. Und momentan wird es ja über Anti-Squat geregelt, das heißt auf Kettenzug verhärtet der Hinterbau und er ist dann natürlich weniger sensibel, auch im Downhill zum Beispiel. Und das könnte man zum Beispiel auch weglassen und das Fahrwerk nochmal am Hinterbau zumindest nochmal effizienter für einen Downhill gestalten. Das nur am Rande. Das ist wahrscheinlich zu weit gedacht. Aber das haben viele auch schon bei 1x11-Schaltungen oder 1x12-Schaltungen damals gedacht. Und das hat auch den Hinterbauten auch eine deutliche Verbesserung gebracht, ne, was die Effizienz und so weiter angeht.
Genau, also hier dürfen wir ja auch rumspinnen, wenn wir wollen.
Ja, dürfen wir generell.
Wie ganz wichtiges Thema, also beim Magura-System fand ich immer schwierig. Man musste die Komponenten, das hat zwar zig Stunden gehalten, das System, aber man musste sozusagen das Rad zum Strom bringen. Mhm. Sind die Akkus bei diesen Systemen von Fox und RockShox entnehmbar?
Ja, natürlich.
Okay.
Ja.
Ja, weil das war damals, das war ein super System und für mich ist auch kein Problem gewesen, weil mein Rad hängt bei mir an der Wand oder steht irgendwie in der Ecke in meinem Wohnzimmer. Das heißt, die nächste Steckdose ist nicht weit. Aber ob man jetzt in der Garage oder im Keller immer sowas zur Hand hat, ist ja immer so eine Frage. Das heißt, es sind Akkus, die kann man entnehmen
und dann entnehmen.
In so eine Ladestation packen.
Genau, also die RockShox-Akkus packst du in die entsprechende Ladestation und den Fox-Akku, den kannst du auch entnehmen. Das sieht so ein bisschen, wie so, ich würde sagen, Militärtechnik. Wahrscheinlich ist es auch sowas, das ist so eine Klammer, die hält quasi die ganze Steuerungseinheit und den Akku. Dadurch sieht es halt auch nicht so wunderschön aus, also das Fox-System. Da hat RockShox schon designtechnisch einen deutlich besseren Job gemacht. Aber das Fox-System kannst du über einen USB-C, glaube ich, Ladestecker laden.
Damit erübrigt sich auch die Frage, ob man das Federelement wegschmeißen kann, wenn der Akku kaputt ist, was beim iPhone ja quasi der Fall ist.
Ja.
Oder bei neuen Smartphones. Also die sind entnehmbar, nachrüstbar, wenn er kaputt ist und so weiter.
Ja, sicher. Ich meine, die RockShox-Akkus, die sind ja wirklich auch austauschbar am Rad. Das heißt, wenn jetzt mal, sag ich mal, der Akku an deiner Schaltung oder an deiner Sattelstütze, RockShox hat ja auch die Vario-Sattelstütze, Reverb Stealth mit AXS, also Wireless. Da kannst du auch die ganzen Akkus untereinander tauschen, wenn jetzt mal unterwegs einer leer gegangen sein sollte. Und in dem kleinen Akku sitzt wirklich nur die Batterie. Bei Fox sitzt da meiner Meinung nach, ich bin mir ziemlich sicher, auch die Steuerungseinheit mit drin. Das heißt, das wird dann schon, also die würde ich nicht unbedingt wegschmeißen. Mhm. Da ist auch der Einschaltknopf drauf und die Verstellung der Sensibilität. Da müsste man, glaube ich, schon mal einen Fachmann ranlassen, aufschrauben und sagen, hier tausche mir mal den Akku, der da drin sitzt. Mhm.
Glaubst du, das ist die Zukunft?
Also ich glaube schon und vor allen Dingen, wenn ich mir das, jetzt gibt es noch vielleicht mal eine entscheidende Frage, finde ich. Wir sind ja alle Elektronik an Rädern eigentlich schon gewohnt. Also natürlich nicht die Biker, die jetzt noch nicht so sehr auf E-Bikes unterwegs waren. Aber E-Bikes kommen natürlich mehr und mehr. Muss jetzt auch nicht jeder E-Bike fahren. Es muss auch nicht jeder eine elektronische Schaltung fahren. Es muss auch nicht jeder jetzt auf elektronische Fahrwerke abfahren. Wobei ich finde schon, wenn du jetzt gerade mit Blick auf E-Bikes, würde ich schon sagen, hat das eine große Zukunft. Und wenn es sich dann auch noch zentral aus einem Akku speist, was RockShox jetzt leider nicht so vorgesehen hat, dann ist natürlich genial. Also Giant hat ein Bike, ein E-Bike, das Trans X Advanced E irgendwie, also ein E-Bike. Das hat quasi das Fox Life System dran. Das wird aus dem Akku gespeist und da merkst du wirklich auch gar nichts. Und da ist es auch egal. Also es ist berghoch straff, bergrunter offen und das funktioniert da wirklich fabelhaft drin. Generell ja, wird es wahrscheinlich lange Zeit noch zu teuer bleiben und eher was Exklusives sein, warum man jetzt sagen könnte, setzt sich auf der breiten Masse durch. Aber wenn man mal schaut, wie sich der ganze Markt gerade entwickelt, wie teuer Mountainbiken gerade wird, ist auch da die Frage, kann sein, dass früher oder später jedes Mountainbike über 5000 Euro ein elektronisches Fahrwerk verbaut hat.
Wobei ja auch die Giant Bikes da preislich eine Form von Vorstoß darstellen, ne?
Das stimmt, ja.
Also die, ich weiß jetzt gar nicht, also ich glaube, die liegen, wo liegen die preislich? Um die 5 irgendwas?
Nee, 6,5 habe ich. 6,5. Mit Live-Valve-System dran, ne?
Ja. Und das ist ja schon, sagen wir mal, da klettert das System preislich ja schon auch ein bisschen runter.
Richtung genau.
Endkunde.
Richtig. Und ich glaube, das werden wir einfach mehr und mehr feststellen, dass das System weiter runter, ich glaube, Flight Attendant war bei Canyon am günstigsten, ich glaube auch um die 7,5. YT hatten wir jetzt zum Beispiel zum Testen auch nochmal da, auch im Canyon bin ich es aber auch schon gefahren. Das kostet dann schon 9.000 Euro. Aber wie gesagt, es hängt so ein bisschen natürlich auch von der Preisgestaltung ab, glaube ich, des jeweiligen Herstellers. Ich denke schon, dass Giant so ein bisschen aufzeigt, wo die Richtung hingehen kann momentan. Und ja, es muss dann ja nicht immer das goldene Fahrwerk sein, sondern es reicht auch die schwarze Beschichtung.
Ja, wagen wir noch mal einen kleinen Ausblick in andere Richtungen. Es gibt ja was Ähnliches, sagen wir mal ein Fahrwerk, das intelligent ist, aber schon sehr lange am Markt, die Brain-Technologie von Specialized. Die ist ja voll mechanisch und funktioniert über so ein kleines, ja, wie soll man das sagen, so eine Art Rückschlagventil, das Träg. Bei einer entsprechenden, oder so ein Trägheitsventil,
genau.
Das bei einem gewissen Impuls, was in dieses System kommt, das ist ja dann am Hinterbau verbaut gewesen immer. Ich weiß nicht, ob es beim aktuellen System
doch, doch. Ist.
Genau. Und das letztlich dann dem Dämpfer sagt, hier mach mal auf.
Genau.
Das gibt es immer noch. Ich bin es auch schon mal gefahren. Ich glaube, das ist halt eine recht spitze Zielgruppe, die eher in Richtung Racer steuert. Bist du es auch schon gefahren?
Ja, natürlich. Und wie du sagst, es steuert in Richtung Racer. Ich weiß, zu Beginn hat Specialized das auch, meine ich, sogar am Stumpjumper gehabt. Ich glaube, im Enduro nicht. Also wenn, dann eher, nee, ich meine am Stumpjumper, das ist ja schon ein All-Mountain. Und da hat es wirklich auch gestört. Ne? Also es ist zu langsam, um es jetzt gleich zu beurteilen.
Ja,
es ist schon sehr träge. Also man ist wirklich darauf angewiesen, dass ein Schlag hinten am Reifen, das sitzt quasi hinten am Ausfallende, und man ist darauf angewiesen, dass ein Schlag hinten am Reifen ankommt, und in dem Moment gibt es einen Schlag auf das Trägheitsventil, das macht auf, der Ölfluss ist geöffnet, und dann kann die Federung arbeiten. Und eigentlich ist es zu spät. Das Fox-System oder auch RockShox-System erkennen den Schlag ja schon am Vorderrad durch die Sensorik. Und wenn das und durch die Elektromagnetventile, die bei Fox verbaut sind, ist es auch viel schneller als jetzt so ein Trägheitsventil.
Ich wollte es der Vollständigkeit halber ja, noch mal erwähnen, weil es ja auch quasi zu den intelligenten oder sich selbst steuernden Federsystem, würde ich es jetzt mal so über grob den Bogen darüber spannen, gehört. Ich glaube, also ich bin es auch mal gefahren. Ich glaube, es ist tatsächlich für Leute, die sich für selbstregulierende Federungssysteme interessieren, tatsächlich super, wenn sie halt wirklich Racer sind, die sehr schnell vorankommen wollen und die es wirklich nicht stört, wenn die ersten drei Schläge nicht erkannt werden, sondern die entweder Forstweg fahren oder Wurzelpassage oder Rockgarden und danach dann halt wieder lange Passagen haben, wo es auch gelockt sein darf und sollte. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen.
Genau. Oder? Ja, man kann auch, bei den ersten Systemen konnte man es nicht, man kann da auch, also die Vorspannkraft so ein bisschen, die Schwelle oder was wir bei Mountainbiken oft lesen, Threshold voreinstellen. Das heißt, man kann dadurch auch das ein bisschen weicher machen, dass man jetzt nicht direkt immer in so einen Lockout rein donnert und dann erst die Federung aktiv wird, sondern dass da schon so eine ganz nahtloser Übergang herrschen soll.
Zumindest die Frage, ob das jetzt offen oder zu ist, hatte man sich bei diesem System stellt man die sich meistens nicht. Das spürt man dann.
Das spürt man ziemlich direkt, genau.
Ja, gibt's am Epic, dem Racefully von Specialized.
Genau.
Und noch eine andere Technologie, die sehr spannend ist, von Mondraker, das Mind-System. Brain, jetzt kommen wir zu Mind, ist ja auch, hat auch mit geistigen Dingen zu tun. Das hatten wir meines Wissens noch nicht da, oder?
Wir haben es gerade da und genau, wir testen fleißig und wenn in der 8 auch das Rad, das ist das Foxy, an dem ist das verbaut. Das ist aber auch ein System, ein Telemetriesystem, das hilft dem Fahrer quasi, das Fahrwerk einzustellen.
Ist kein automatisches Fahrwerk. Das ist
kein automatisches Fahrwerk, genau. Das ist nur eine reine Hilfe. Es ist die Frage, die stelle ich jetzt mal schon mal vorab, ohne jetzt zu viel aus dem Testbericht verraten zu wollen, aber ist die Frage, ob man so viel mehr Technik am Rad wirklich braucht, um eine Einstellung zu bewerkstelligen oder ob man da nicht vielleicht selber schon genügend Erfahrungswerte hat oder ob das vielleicht sogar auch eine App kann. Ich meine, das Mind-System ist auch mit einer App verbunden, klar, und sammelt da quasi Werte, wie sich die Federung auch verhält, also Geschwindigkeit oder auch, sage ich mal, Sag und so weiter und Rebound gibt es dann einem Empfehlungen. Aber ja, ist schon natürlich nochmal was am Bike verbaut werden muss und es ist auch offensichtlich verbaut. Sieht oben aus wie so ein kleines Schutzblech an der Gabel und links am Gabelholm sitzt dann nochmal ein zweiter Sensor, der dann so hinten rausragt. Am Hinterbau ist es ein bisschen besser versteckt, da sitzt in einem so einem Gelenk drin. Also ein spannendes System, keine Frage, aber natürlich nicht jetzt mit den von Fox und RockShox vergleichbar. Und weil du das Magura jetzt auch so oft genannt hast, ich denke, dass das Magura ist auf dem Markt, hat momentan überhaupt gar keine, keine Relevanz und die beiden Systeme sind da momentan die Vorreiter und die werden natürlich auch weiterentwickelt, so sagen es zumindest die Hersteller. Aber sie sind jetzt schon in dem Stadium, wo ich sagen würde, das kann man getrost kaufen, wenn man sich dafür interessiert. Und es bringt einem wirklich viele Vorteile. Ich würde sagen, ein elektronisches Fahrwerk bringt einem mehr Vorteile als eine elektronische Schaltung.
Das ist eine schöne Zusammenfassung.
Ein schöner Schlusssatz. Ja, warum? Ja. Ich kann es auch kurz nochmal erklären. Eine elektronische Schaltung macht ja genau das Gleiche. Also du drückst vorne und hinten passiert was. Und es ist halt nur ohne die ganze Kabellage, sage ich mal. Klar, da kann auch Reibung entstehen, es hat auch Nachteile und die Hebelkräfte werden zu hoch oder so. Aber das elektronische Fahrwerk übernimmt wirklich Arbeit. Du brauchst nicht mehr runtergreifen und einen Lockout oder eine Plattform zu betätigen. Und wenn du eh nie der Typ dafür warst, das zu betätigen oder ein Bike hattest, wo man das nicht brauchte, dann ist so ein Enduro oder ein All-Mountain mit einer richtig plaschen Federung, was dann berghoch echt straff ist und sich gut treten lässt, ist dann echt auch nochmal eine coole Erfahrung und echt ein Gewinn fürs Mountainbiken selber.
Ich, um nochmal kurz auf das Mind-System zu kommen, ich könnte mir noch vorstellen, dass es tatsächlich für die beiden Enden des MountainbikerInnen-Spektrums interessant ist. Also einerseits für jemanden, der wirklich gar keine Ahnung hat und die ganze Zeit eigentlich mit einer völlig kruden Einstellung durch die Gegend fährt, um dem sozusagen einen Orientierungswert zu geben, guck mal, so fühlt sich das an, wenn dein Rad auch wirklich was tut. Oder für quasi den, ich sag jetzt mal, Enduro-Racer, der dieselbe Strecke fünfmal nacheinander fährt und wirklich Sekunden machen will, es aber auch drauf hat, die Strecke fünfmal gleich zu fahren.
Ja, da gebe ich dir auch recht. Ja. Nee, ja, absolut, also, hast du gut.
Genau. Und solche, sagen wir mal, Vorschläge können sehr hilfreich sein, wenn man wirklich sehr unorientiert ist. Und ich kann mir schon vorstellen, ohne das böse zu meinen, dass vielleicht auch der ein oder andere oder die ein oder die andere mit dem ganzen Knöpfe-Gewirr einfach überfordert ist und sich sagt, boah, ich fände es cool, wenn mir eine App sagen würde, dreh doch mal hier, da und dahin. Aber das kann die App, glaube ich, gar nicht, ne? Also soweit ich das nachgeschaut habe, ist das wirklich nur eine Art von Datensammlung, die man dann so ein bisschen selbst interpretieren muss auch, ne?
Ja, doch, die App kann das schon so eine gewisse Empfehlung abgeben und klar, aber es ist immer schwierig auch, klar, wie du sagst, für den Anfänger würde es, glaube ich, kann man, glaube ich, einfache Empfehlungen abgeben. Also das heißt, hier über die Skala am Bike hinten, unten an der Gabel zum Beispiel, wo genau steht, wie schwer bist du, welchen PSI sollte ich fahren, welchen Luftdruck quasi, und dann kann man auch sagen, welche Ausfedergeschwindigkeit. Das kann man noch empfehlen. Bei der Druckstufe wird es schwieriger, das ist eher so eine persönliche Vorliebe natürlich.
Und ja, genau. Druckstufe kann man erstmal auflassen, ne?
Ja, jein. Sollte man vielleicht schon mal ein, zwei Klicks reindrehen und sich dann halt so langsam vorarbeiten. Ja, ja. So würde ich es, glaube ich, immer machen.
Und als Faustregel kann man immer sagen, Änderungen immer nur schrittweise am besten. Oder ja. um mal überhaupt zu wissen, was macht das überhaupt, vielleicht einmal richtig zu und einmal auf, und dann weiß man grob, worum es geht.
Ja, oder genau, man dreht sie halt schon mal direkt um 10 Klicks zu und dann kann man sich wieder zurückarbeiten, so dass man eine krasse Änderung merkt. Also da gibt es verschiedene Philosophien, wie man sich an sein perfektes Setup rantastet. Aber wie du sagst, für Racer und so weiter sind so Telemetriesysteme natürlich schon genial, ja.
Prima, dann haben wir am Schluss auch noch einen kleinen Handreichungstipp, was jeder für sich zu Hause nochmal ausprobieren kann, eingestreut.
Ja, genau.
Vielen Dank, Chris, für deine Expertise und deine Fahrerfahrungen mit den elektronischen Systemen.
Gerne.
Wir machen in 2 Jahren nochmal einen Realitätscheck, was denn in der Zeit passiert ist.
Ich bin gespannt, ja.
Mauerblümchen geblieben sind oder ob sich das tatsächlich durchgesetzt hat in der breiten Masse da draußen.
Ja.
Ja, euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr den Podcast mögt, wenn er euch gefallen hat, bitte einfach abonnieren auf der Mountainbike Magazin-Seite oder auf den entsprechenden Plattformen, Spotify, Apple Music etc., überall, wo es Podcasts gibt. Kauft unser Magazin, da findet ihr zu vielen Themen, die wir hier besprochen haben, noch tiefergehendere Informationen und natürlich jede Menge mehr, Reisetipps, Tests und so weiter. Wir sind das Orangene Magazin, ihr bekommt es per Abo nach Hause geschickt oder ihr könnt es am Kiosk kaufen. Ja, wenn euch der Podcast gefallen hat, eine Mail an podcast@mountainbike-magazin.de freut uns sehr. Auch für Kritik sind wir zu haben und Themenvorschläge nehmen wir auch gerne an, haben wir tatsächlich auch schon hier umgesetzt. In diesem Sinne, vielen Dank euch fürs Zuhören und nicht vergessen, alles ist fahrbar, ob mit Lockout oder ohne. Tschüss!
Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.